Ich bin ganz erstaunt, dass das Thema doch so interessant ist, dass der Saal fast voll ist. Okay. Weil ich denke, es ist schon eine spezielle Geschichte, die ich jetzt hier erzähle. Weil das nicht die typischen CPUs sind, die in jedem Rechner verbaut sind oder wo auch immer, sondern eigentlich, so wie es da steht, wirklich Mikrocontroller. Aber okay, freut mich. Wer mich noch nicht kennt, hier ein paar Kennzahlen über mich zu mir. Ich bin Softwareentwickler für komische Software, Logistiksoftware, Anwendungssoftware in irgendeinem Maschinenbaubetrieb, dass die Produkte da irgendwo vernünftig geplant werden und die Teile dazu geplant werden, die Arbeitspläne dazu gemacht werden und dann letztendlich auch die Physik, also wirklich die Kisten und Teile durch die Gegend fahren in der Halle und dann irgendwann mal rausputzen und ich kann es ja sagen, eine Druckmaschine daraus entsteht. Okay, in der Freizeit habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht ab und zu mal, deswegen auch dieser Vortrag, beziehungsweise nachher noch ein anderer, also Hardware und Software rumspielen, das ist so eine Geschichte, die ich auch neben normalen Dingen auch mache. Gut, den Rest kann man da lesen. Vielleicht eine Geschichte noch, Braluk e.V., das ist Brandenburger Linux User Group, das ist die LUG in der Stadt Brandenburg, nicht im Land Brandenburg. Ich werde immer gefragt, gibt es auch eine Stadt in Brandenburg, die Brandenburg heißt? Keine Ahnung, warum die mich immer fragen. Aber okay. Das möchte ich heute ein bisschen erzählen. Also Motivation, das ist mehr für mich, damit ich in diesen Vortrag reinkomme. Und dann erzähle ich ein bisschen was über Hardware, wobei ich aber nicht der Hardware-Mensch bin. Ich werde bestimmt auch Blödsinn dazu erzählen. Man möge es mir dann verzeihen. Der Hauptpunkt ist dann der dritte Punkt, dort stromsparende Firmware entwickeln und dann auch mal einfach mal durchrechnen, was es bedeutet. Im letzten Punkt, wenn ich so und so viel Strom verbrauche und so eine Geschichten, wie lange dann wirklich so eine Batterie hält. Also das ist dann vielleicht ganz interessant. Okay, so jetzt motiviere ich mich ein bisschen. Ja, jeder kennt so eine Fernbedienung, einen Taschenrechner, eine Uhr. Hat wahrscheinlich auch jeder. Oder so ein freies Handy. Ich habe extra ein freies Handy ausgesucht. Oder irgend so eine komischen Spielzeuge. Die sollen immer lange halten. Und sie sollen schön sein, tragbar sein. Also es ist ein bisschen ungünstig, wenn man, weiß ich nicht, die Uhr oder alle Woche eine Batterie wechseln muss oder die Fernbedienung. Geht man eigentlich davon aus, sie muss 2 Jahre halten und dann kann man sie wegschmeißen, weil sie dann eben eh kaputt ist. Aber so lange sollte die Batterie halten. Oder, also ja, soll lange funktionieren. Oder ein anderes Szenario, es macht sich immer ein bisschen schlecht, wenn man auf den Mond fliegen muss, weil die Batterie von diesem Lunokhod oder zum Mars fliegen muss, um die Batterie auszuwechseln. Das heißt also, die Elektronik, die da drin ist, die muss in irgendeiner Art und Weise lange halten. Oder ja, Space Shuttle fliegt ja nicht mehr. Also es ist auch schlecht, so einen Satelliten da mal einzufangen und die Batterie zu wechseln. Ja, oder so eine Boje dort, die auf dem Meer schwimmt. Kein Mensch weiß, wo sie gerade ist, um die Tsunamiwellen zu messen. Also muss da die Energie auch ausreichend lange halten. Und dann habe ich noch eine, also ja, kommt man schlecht hin. Und dann, das ist eigentlich meine Motivation, warum ich mich mit dem Thema mal beschäftigt habe. Ich habe da irgendwo so eine komische Wetterstation bei mir zu Hause zu stehen und irgendwann kam ich auf den Trichter, eine Luftfeuchtigkeit von draußen misst man allerdings auch draußen, logischerweise. Und ja, da wo ich es hingestellt habe, in meinem Gartenhaus, da gibt es keinen Strom. Das heißt also, ich brauche irgendwas, erstmal um die Daten da hin und her auszutauschen, also irgendeine Funkbrücke. Und diese Batterie, die da in diesem schwarzen Kästchen ist, ja, ich möchte da nicht jede Woche hinlaufen, um die Batterie zu wechseln. Und deswegen habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, wie man mit Firmware und dazu ausgelegten Mikrocontrollern Strom spart, damit dann auch so eine Batterie, mittlerweile sind es 7 Monate, also ich mache gerade einen Test, kommt nachher auch ganz zum Schluss ein Diagramm, wo man das dann sieht. Also die Batterie läuft ja zum Beispiel schon 7 Monate ununterbrochen und sendet jede Minute Daten zur Hauptstation oder alle 2 Minuten. Jede Minute. Aber das erzähle ich nachher noch ein bisschen genauer. Okay. Ja, so lange mit einer Batterie laufen. Mikrocontroller. Also, ich habe da so ein schickes Bild gefunden irgendwo, was überhaupt ein Mikrocontroller ist, falls es noch keiner weiß oder nicht so ganz präsent ist. Also Mikrocontroller ist nicht nur die CPU, sondern es gibt eben halt noch ein paar andere Komponenten, die auch mit auf dem Chip drauf sind. Also Oszillator, AD-Wandler, irgendwelche Peripherie, Speicher vor allen Dingen, also RAM, Flash, EEPROM, Interrupt-Controller, serielle Schnittstellen, die sind alle auf einem Chip drauf. Und das ist eben halt der Gegensatz zu einer normalen CPU, wie er in irgendeinem Rechner drin ist. Und diese Komponenten kann man alle abschalten, wenn man den richtigen Mikrocontroller benutzt. Ja. Und das ist auch so der Ansatzpunkt, über den wir heute ein bisschen reden werden. Gut, Stromsparen, also was sind da so, ich wurde irgendwann mal gefragt, also ich habe diesen Vortrag vor 3 Wochen mal privat gehalten und da die erste Frage war eigentlich, ja, was ist denn eigentlich stromsparende Mikrocontroller? Wodurch zeichnen die sich aus von anderen Mikrocontrollern? Und ja, jetzt kommt was für die Hardware-Leute, die sich dann aus diesem Satz da was rein interpretieren können. Energieeffizientes Hardware-Design. Was auch immer das heißt, ich bin kein Hardware-Mensch. Für mich ist da mehr so wichtig der Effekt davon, kleine Versorgungsspannung. Also man muss da nicht irgendwo 5 Volt anlegen, sondern man kann auch mal 1,8 Volt anlegen. Damit ist dann die Verlustleistung geringer. Aber viel, viel wichtiger ist das, was da rot markiert ist. Diverse Schlafmodi sind vorhanden, die man programmtechnisch ansteuern kann und aus denen man wieder herauskommt mit externen Ereignissen. Oder eben halt einzelne MCU-Komponenten sind abschaltbar. Also was weiß ich, wenn man DMA macht, dann wird die CPU einfach abgeschaltet oder kann zwischendurch was anderes machen. Oder wenn man keinen AD-Wandler braucht, dann schaltet man den ab. Und dass die Strom verbrauchen, das kommt 3 Folien später, um da mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeutet, zum Beispiel einen AD-Wandler abzuschalten oder eine serielle Schnittstelle oder irgendwas. In der Tabelle unten sind mal von den verschiedensten gängigen Mikrocontroller-Herstellern so diese Low-Power-Familien mal ein bisschen aufgezeigt, also Atmel firmiert, also das sind immer tolle Werbenamen, ne? Also Pico-Power, ganz cool, das sind die Mikrocontroller von Atmel, also zum Beispiel der Mega 88P, das ist so ein Pico-Power. Oder es gibt auch so Low-Power-Versionen von den gängigen oder den normalen Mikrocontrollern von Atmel, die sind hinten mit einem L dran. Die verbrauchen ein bisschen mehr Strom als Pico-Power. Ultra-Low-Power, das ist so ein Werbename von TI, also Texas Instrument. Das ist hauptsächlich die MSP430-Familie. Und mit denen habe ich auch ein bisschen rumexperimentiert. Und PIX ist nicht so mein Thema. Ich habe dann aber, da ja PIX sehr weit verbreitet ist, also Microchip, die nennen ihr Zeug Extreme Low Power MCUs. Aber da habe ich dann überhaupt keine Ahnung mehr. Das ist jetzt nur mal so der Vollständigkeit halber mal aufgezeigt. Gut. Mal um ein Gefühl zu bekommen, über welche Ströme wir da überhaupt reden. Beispiel, was jetzt hier mal ist, ist ein Pico Power von Atmel, also ganz konkret ein Mega 88P. Wie das so aussieht, wenn man irgendeine Spannung anlegt, wie viel Strom er dann verbraucht. Aus diesem Diagramm sieht man 2 Dinge. Also einmal ist der Stromverbrauch eines Mikrocontrollers oder dieses Mikrocontrollers von der angelegten Spannung abhängig. Das sind diese Linien da drin, also 5,5 Volt bis 1,8 Volt. Das ist so die untere Grenze bei dem Chip. Und das zweite Parameter, was vielleicht nicht immer so ganz bekannt oder präsent ist, ist es auch abhängig von der Taktrate. Und ganz schön extrem sogar, wenn man sich das so anguckt. Also wenn ich da so, was weiß ich, 4,5 Volt und 16 Megahertz habe, dann verbrauche ich ungefähr 10 mA. Und wenn ich dann aber runtertakte bis auf 1 MHz, das ist da, wo keine 1 steht, dann bin ich irgendwo unter 2 mA. Und daraus leitet sich natürlich auch schon eine Geschichte ab. Also man sollte diese MCUs nur so hochtakten, wie man sie auch wirklich braucht. Also viel ist nicht immer gut. Ja, also man sollte dann schon gucken, was brauche ich überhaupt an Taktrate und kann dann dementsprechend auch Strom sparen. Wenn Fragen sind, einfach mal zwischendurch, wenn ich Lust habe, beantworte ich sie auch gleich. Danach dann sonst erst später. Okay.
Das ist gleich die Frage.
Ja, bitte.
Wenn ich höhere Taktrate habe, bin ich ja auch schneller fertig mit Rechnen. Das heißt, ich kann auch schneller wieder in den Flug fahren, wenn es geht.
Ja, das stimmt. Das ist ja genau die Geschichte. Man sollte wirklich überlegen, also was man macht. Also die Frage ist berechtigt. Also die Frage war gewesen, höhere Taktrate bedeutet auch kürzere Laufzeit und ich kann schneller in den Stromsparbonus gehen. Nee, das muss man einfach mal wirklich auch mal durchrechnen auf dem Papier. Ja, also es werden jetzt in der Folge auch keine Pauschalrezepte erfolgen, sondern oder Pauschalaussagen. Das sind nur Empfehlungen, die man in Gänze sehen muss. Und man muss immer wirklich von Fall zu Fall unterscheiden oder entscheiden, muss ich jetzt 60 MHz getaktet haben? Kann ja auch andere Ursachen haben, weil ich eine bestimmte Schnittstelle habe und da besonders schnell rübergehen. Dann muss ich 60 MHz zum Beispiel nehmen. Aber es sind mehrere Kriterien, die man abwägen muss und das Optimum muss man finden.
Ja. Power, Recken, Powerleistung, die elektrische Leistung durch Spannung bei Strom und im Quadrat, das geht quadratisch hoch. Das heißt, obwohl ich mit doppelter Frequenz höchstens doppelt so schnell bin, brauche ich viermal so viel Energie.
Ja.
Alle Rechnungen sich eher nicht. Aber guck, ist mir ein Zentrum.
Ja. Okay. Jetzt mal auf dieser Folie, also das sind alles Ausschnitte von Datenblättern, ich habe sie mir nicht selber ausgedacht. Hier auch wieder das gleiche Beispiel zur gleichen MCU. Dieser Mega 8, der hat eben halt 1, 2, 3, 4 Stromsparmodi und mal dort eingekreist, was das bedeutet. Also ganz oben die ersten beiden Zeilen, die ersten drei Zeilen ist der Active-Modus, also da arbeitet die CPU zu 100% in der angegebenen Taktrate bei der Spannung, verbraucht dann eben diese typischen Werte dort, die da eingekreist sind. Die nächste tiefere Stufe wäre dann dieser Idle-Mode schon. Da gibt es dann schon mal einen Sprung nach unten, wo man Strom sparen kann. Und ganz krass wird es dann, wenn man in den Power-Save-Modus geht oder in den Power-Down-Modus. Deswegen heißt es auch nochmal extra unterstrichen, das sind dann Mikroampere, keine Milliampere mehr. Also das sind dann schon wirklich Größenordnungen. Man muss natürlich auch aufpassen, aus jedem Stromsparmodus kommt man nicht immer so ohne weiteres wieder raus. Also die Möglichkeiten, wie man dann wieder aus diesem Stromsparmodus programmtechnisch oder durch externe Ereignisse wieder rauskommt, die werden immer weiter eingegrenzt. Also ganz unten zum Beispiel in diesem Power-Down-Modus, da fällt mir jetzt zum Beispiel erstmal nur ein Interrupt 0 ein, auf irgendeinen PIM eine Flanke, da kommt er dann erstmal wieder raus. Ja. Also das sind dann auch so eine Geschichten. Man muss sich angucken, was mache ich denn mit meiner MCU? Kann ich überhaupt so weit runtergehen? Komme ich da überhaupt wieder raus? Ja. Gut, hier nochmal eine Tabelle. Ich hatte ja gesagt, einleitend, man kann gewisse Peripherie oder interne Peripherie auf diesem Chip abschalten. Es sind jetzt die kryptischen Bitbezeichnungen von irgendeinem Statusregister, aber man erkennt schon ungefähr, was es sein soll. Also das erste wäre im Prinzip der USART, also typischerweise die serielle Schnittstelle, TWI-Bus, irgendwelche Timer, SPI, ADC und hier so die typischen Werte, die dieses Modul jeweils verbraucht. Hört sich erstmal gar nicht viel an. Ja? Also wenn ich da lese, okay, bei 5 Volt, 8 MHz, 227 Mikroampere, aber wir werden ganz zum Schluss sehen, dass 227 Mikroampere auch mal ein paar Jahre in der Lebensdauer einer Batterie ausmachen kann. Und deswegen ist es immer interessant, Peripherie, die ich nicht brauche, einfach abzuschalten. Okay, bis jetzt haben wir über den Mikrocontroller selbst geredet. Es gibt natürlich auch Baugruppen, die man mit verbaut oder verbauen möchte, die ähnliche Stromsparmodi haben. Das ist jetzt mal das Beispiel aus dem Bild, was ich ganz zuerst mit meiner Wetterstation dort gebracht habe. Dort ist zum Beispiel eben halt so ein Funkmodul verbaut. Im Sendebetrieb verbraucht es 21 mA und wenn man das in den Sleep-Modus schickt, dann verbraucht es nur noch 0,3 Mikroampere. Und genauso auch zum Beispiel dieser eine Lichtsensor, der da mit dran ist, das ist auch ein Faktor von 1 zu 50. Also auch Peripherie, sollte man mal die Datenblätter gucken, gibt es da Stromsparmodi? Und dann sollte man die auch benutzen, wenn man dann wirklich diese Peripherie nicht braucht. Also zum Beispiel eben bei dieser Funkbrücke, die ich dort habe, ich sende eben halt nur alle Minute mal was und dazwischen kann man sie ausschalten. Ja, und genauso auch Sensor. Okay, Fragen bis hierher. Das war jetzt der Hardware-Part, von dem ich ja keine Ahnung habe. jetzt ein bisschen Programm, Technik.
Ich noch eine Anmerkung. Ja? Und zwar, was man sehr oft auch übersieht, ist unbenutzte Ein- und Ausgänge auf Ausgang zu schalten bei Mikrocontroller, ja. Weil die Eingänge nicht mit Triggerstufe drin haben und dann unter Umständen anfangen, ständig hin und her zu schalten und richtig Strom zu bekommen.
Genau, das ist richtig. Also man sollte auch die Empfehlung des Chip-Herstellers oder so allgemeine Empfehlungen auch durchlesen. Das ist dann immer so eine allgemeine Empfehlung, dass man die Dinger als Ausgang schalten soll, damit die nicht rumwackeln und die Leckströme kleiner werden. Genau. Okay. Typisches Programm. EFA-Prinzip. Wer hat Informatik studiert? EFA müsste bekannt sein. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Gibt mit Sicherheit auch einen englischen Begriff. Also das ist so ein typisches Programm. Man initialisiert irgendwie die Hardware, wartet auf irgendein Signal, Betonung liegt auf Warten, und dann führt man die Aktion aus, ist fertig, macht noch irgendeine Ausgabe, was auch immer, und dann wartet man wieder. Ja. Wenn man sich das so ein bisschen mal farblich verdeutlicht, dann sieht das so aus, das, was da grün ist, da wartet eigentlich bloß eine CPU auf irgendwas. Ja, das kann jetzt mehrere Millisekunden nur sein, das kann aber auch mehrere Minuten mal sein, oder auch mehrere Tage, oder bei dieser komischen Raumsonde Rosetta waren es 10 Jahre. Ja. Da wartet die nur, brauche ich ja keinen Stromverbrauch. Der eigentliche Strom wird ja eigentlich dann nur, Signal war da, Aktion wird ausgeführt, da wird im Prinzip Strom verbraucht. Wenn man sich das so dann mal in so einem Diagramm abzeichnet oder aufzeichnet, sieht man, ja, da zu den roten Zeitpunkten wird Strom verbraucht und bei dem grünen, wenn ich jetzt da nur so einen Loop mache, wird zwar auch Strom verbraucht, aber eigentlich wäre es unnötig. Ne? Und das ist mein Handy, unglaublich, mich ruft jemand an. Das heißt also, wenn idle ist, das ist genau der Zeitraum, wo wir Strom sparen. Und das heißt nun wieder, möglichst kurzer Code, war gerade schon angesprochen, und schneller Code. Wenn es möglich ist, in den Schlafmodus schalten, externe Komponenten und interne Komponenten ausschalten. Und eine dritte Geschichte, auf die werde ich nicht so eingehen, aber auch jeder Zugriff auf einen RAM oder auf einen EEPROM oder auf einen Flash-Speicher verbraucht man natürlich auch Strom. Also sollte man seine Programme auch so schreiben, dass sie möglichst wenig auf den RAM oder sowas zugreifen, sondern möglichst Register von der CPU benutzen. Es gibt dann nachher ein oder zwei Beispiele, wo es dann ein bisschen deutlicher wird. Okay. Tutorials, Hilfsmittel zum Stromsparen. Also logischerweise erstmal Datenblätter von den diversen Herstellern, irgendwelche Application Notes. Ich habe mal die von Admil mal etwas genauer hingeschrieben, wo Geschichten über stromsparendes oder energieeffizientes Programmieren mal ein bisschen erläutert werden. Diverse andere Veröffentlichungen, also es gibt auch zahllose Veröffentlichungen, wo auch dann auf die Hardware-Geschichte ein bisschen mehr eingegangen wird. Und für mich ganz wichtig war dieser ULP-Advisor, also Ultra-Low-Power-Advisor von Texas Instrument. Kennt ihn jemand? Schon mal gehört? Das ist so ein Add-on zum CCS, also Code Composer Studio, glaube ich, von Texas Instruments. Eigentlich, das Ding kann C-Code analysieren, ganz speziell MSP430 C-Code und gibt Empfehlungen, wenn man nicht so richtig ultra-low-power-like programmiert hat, basiert auf ein paar Regeln und Empfehlungen. Also es wird dann gesagt, der Code ist ja nicht falsch, aber es wird dann gesagt, ja okay, du solltest vielleicht das und das nicht machen und das besser so zu machen und besser so machen. Also das sind so Empfehlungen, die dann gegeben werden. Und die folgenden Empfehlungen, die jetzt kommen, die sind eigentlich dort draus adaptiert, sind aber auch wirklich auch allgemeingültig. Also erstens findet man sie, zweitens findet man sie auch bei anderen Mikrocontrollern, so eine Geschichte, oder sind eigentlich ganz logische Dinge. Okay, was wollte ich noch sagen? Irgendwas? Achso, ja, und die Reihenfolge, wie das jetzt kommen wird, das ist so meine Favorite-Reihenfolge. Okay, später. Okay, Fragen bisher? Gut, dann fangen wir mal mit der ersten Empfehlung an, hatte ich eigentlich jetzt, war auch schon ein bisschen so eine Einleitung, hat es rausgeklungen, benutze die Stromsparmodi, die zur Verfügung gestellt werden. Diese folgenden Folien sind so aufgebaut, das Rote ist immer das, was man nicht machen sollte. Und das Grüne ist das, wie man es da machen sollte, um es besser zu machen und also energieeffizienter zu arbeiten. Links sieht man im Prinzip das Bild von der Einleitung. Und ja, wenn man auf ein Signal wartet und das programmtechnisch macht mit einer Weilschleife oder einer Endlosschleife, einer Endlosvorschleife, ist das relativ ungünstig, weil die CPU muss ja trotzdem diesen Programmtext abarbeiten oder diesen Code abarbeiten. Viel, viel besser ist es natürlich, man initialisiert nur irgendwo die Hardware, legt dann diesen Mikrocontroller gleich schlafen und wartet auf das externe Ereignis. Also sei es irgendwo ein Timer oder sei es auch wirklich, also intern, Timer wäre intern, oder ich kriege was über die serielle Schnittstelle rein, dann muss ich erst anfangen zu arbeiten. Und währenddessen erwartet, wird halt Strom gespart. Ja, also das ist eigentlich ganz logische Regel. Ja. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen ins Eingemachte. Der Programmtext ist nicht besonders schön formatiert, weil das keine Proportional, das ist eine Proportionalschrift, aber sonst hätte es nicht raufgepasst jeweils. Okay, Interrupt statt Flagpolling. Flagpolling kann sich jeder was drunter vorstellen. Also ich frage irgendein Bit, irgendein Byte, irgendwas ab und warte, bis es gesetzt wird. Der typische Programmieranfänger fragt genau dieses Bit und Byte ab und baut dann eben halt so eine Endlosschleife rum, so wie das da fett links zu sehen ist, wartet im Prinzip, dass dieses eine Bit dort gesetzt wird, um in dem konkreten Fall, dass die ADC-Messung fertig ist. Viel, viel besser wäre es, oder ist es, man initialisiert dann auch noch den ADC-Interrupt, also dieser ADC in einem AVR, der kann auch einen Interrupt generieren, wenn das Ding fertig ist mit der Messung, stößt die Messung an, schickt das Ding in Sleep-Modus und erst wenn er dann fertig ist, wird in diese untere Routine da kurz mal reingesprungen und das Programm läuft genau an der Stelle weiter mit Return ADCB. Hier habe ich auch mal eine konkrete Zahl angegeben. Man verbraucht, wenn man das so macht, 60% weniger Strom. Ja. Wenn man in diesen ADC Noise Reduction Modus geht, der auf dieses ADC-Ereignis reagieren kann. Also das ist so eine, gibt es auch für serielle Schnittstellen, gibt es auch für externe Interrupte, also Int 0 zum Beispiel, irgendwelche Timer-Interrupte. Das sollte man auf jeden Fall immer machen. Gut, links das typische Anfängerprogramm. Ein bisschen versteckt, aber letztendlich eine blinkende LED, einen Sekundentakt. Auch wieder der Programmieranfänger baut sich da so ein Delay rein. Und ja, aber der Delay besteht auch nur aus einer Vorschleife, wo irgendwas runtergezählt wird, hochgezählt wird, wie auch immer. Und CPU ist ständig am Arbeiten. Viel, viel besser ist es, wenn man einen Timer initialisiert und den nach einer Sekunde oder was auch immer zuschlagen lässt. Und in der Zwischenzeit kann man eben halt wieder diese CPU in den Schlafmodus bringen oder auch mal was anderes machen, ja, um Rechenzeit auch mal effektiv zu benutzen. Keine langen Interrupt-Routinen. Also wir haben jetzt bei den anderen Empfehlungen haben wir schon gemerkt, Interrupte spielen eine recht wichtige Rolle beim Stromsparen oder beim energieeffizienten Programmieren einer Firmware. Sollte man die natürlich auch so kurz wie möglich halten. Also man hat ja vielleicht in seiner Firmware nicht nur einen Interrupt, auf den man warten muss, sondern vielleicht auch mal mehrere, ADC-Messung, serielle Schnittstelle, irgendein Timer und irgendwas anderes noch. Und deswegen sollte man natürlich auch diese Interrupt-Routinen so kurz wie möglich halten, um möglichst schnell auf solche Interrupte zu reagieren und was natürlich tödlich ist, Interrupte, die sich überlappen, also verschachteln. Und also ist zum Beispiel ein No-Go, ein Printf zum Beispiel in eine Interrupt-Routine reinzuschreiben. Viel, viel besser ist es, man hat irgendwo einen Flag, was man nur in dieser Interrupt-Routine setzt und in der Hauptschleife eben halt dieses Flag dann auswertet und dann das Printf macht. Ergebnis ist dann schnellere Reaktion. Okay. Das habe ich jetzt mal nicht mit Code hinterlegt, weil das wäre dann zu viel. Da hätte man 20 Seiten, glaube ich, schreiben können. Aber ich glaube, was da zum Ausdruck kommen soll, keine rechenintensiven Operationen. Auf so einem Mikrocontroller ist es immer schlecht, mit Floating-Zahlen zu rechnen, weil dadurch, also wenn man die Massar-Bibliothek einbindet, also mit Sinus, Cosinus und was es da alles gibt, bläht sich der Code unendlich auf. Funktioniert, klar, aber wenn man möglichst schnellen und kurzen Code haben möchte, dann sollte man das vielleicht vermeiden. Ganzzahlmultiplikation ohne Hardware-Multiplizierer ist dann auch so eine Geschichte, wobei aber die meisten Mikrocontroller haben Hardware-Multiplizierer drin. Also sollte man sich nicht scheuen, mal zu nehmen. Aber Modulo und Division ist auch so eine Geschichte, wo sehr, sehr viel Rechenzeit verbraten wird. Ich hatte das, also wer nachher zu dem Vortrag um 14 Uhr gibt, da gibt es eine Stelle, wo ich in irgendeiner Firmware mal Modulo hatte und mich immer gewundert habe, warum das Zeug so langsam geht. Und dann habe ich mich an den Vortrag, den hatte ich dann schon vorbereitet, erinnert, Mensch, du hattest doch da irgendwas über Modulo geschrieben. Und dann habe ich diese Modulo-Operationen dort mal rausgenommen aus dieser Routine und siehe da, das war ein Faktor von 1 zu 10 gewesen plötzlich. Also Modulo verbraucht zum Beispiel wirklich viel Rechenzeit. Studio H, Standardlib, Studio I.O., String sollte man vielleicht auch nicht benutzen. Wenn man ganz spezielle Anwendungsfälle hat, kann man die und auch nicht die volle Bandbreite von einem Printf braucht, dann ist es vielleicht sinnvoller, man implementiert genau das selber nochmal und lässt den anderen Schrott weg. Also ich weiß nicht, wenn man keine Ausgabe in... Ja, wenn man eh keinen Floating Point benutzt, dann braucht man auch nicht das Printf mit Floating Point oder sowas und Runden und keine Ahnung. Dann sollte man eben halt wirklich das eine, was man da vielleicht braucht, eine Dezimalausgabe von einer Zahl, lässt sich relativ schnell selbst nochmal implementieren. Das sind vielleicht 10 Codezeilen, wirklich ganz speziell nochmal selber machen. Und dann ist man auch irgendwo auf der sicheren Seite, dass man nur das in seinem Code drin hat, was man auch wirklich braucht. Viele Hersteller stellen auch so ein paar Mathematikbibliotheken für ihre ganz speziellen MCUs zur Verfügung. Also TI wäre da einfach mal genannt. Oder zum Beispiel Sinus, Cosinus, das kann man auch mit Lookup-Tabellen machen. Also man muss den Sinus und den Cosinus nicht immer ausrechnen oder mit irgendwelchen Näherungsformeln oder rein. Man kann auch eine Lookup-Tabelle nehmen. Weiß jemand, was eine Lookup-Tabelle ist? Okay, wenn nicht, um 14 Uhr. Erzähle ich was über Lookup-Tabellen, ganz kurz. Okay, DMA. Wenn eine MCU einen DMA hat, dann sollte man die auch benutzen. Wäre eine weitere Empfehlung. Also links so das typische Beispiel, ich habe einen langen String oder ein langes Feld und das kopiere ich auf ein zweites Feld. Da würde man so als Unbedarfter eine Vorschleife schreiben oder das Memcopy nehmen, was vielleicht schon ein bisschen effektiver arbeitet. Aber viel, viel besser ist es, wenn man einen DMA-Controller mit drin hat in seinem Mikrocontroller und währenddessen da der DMA-Controller arbeitet, dann kann halt die CPU auch mal abgeschaltet werden und wieder Strom sparen. Ja. Jetzt kommt die Frage ans Publikum, was ist auf der rechten Seite eigentlich falsch? Genau. Also richtiger wäre es, ich habe es mit Absicht so reingebaut, zu gucken, ob es noch alle wach sind hier. Klar, das ist wieder diese Geschichte Flag Polling und Interrupt. Es gibt natürlich für den DMA-Controller auch einen Interrupt und man muss nicht unbedingt dieses eine Bit dort abfragen. Genau. Lokale statt globale Variablen, das sollte eigentlich jeder Informatiker irgendwo mal gelernt haben, wenn er gestudiert hat und auch sinnvolle Programme schreibt. Aber man sollte es immer wieder mal sagen, beziehungsweise warum ist es eigentlich so? Warum sollte man lokale Variablen eigentlich mehr in einer Prozedur oder notwendige Variablen in der im Prozedur-Body definieren und nicht irgendwo global? Das steht da unten. Hier hat der Compiler eben halt schon die Chance, nicht irgendwo einen Speicherbereich freischaufeln zu müssen, sondern wenn das Ding in irgendein freies Register der CPU passt, dann legt er das Ding dort auch gleich an. Ja, also man erinnert sich, hatte ganz unten der Punkt war gewesen, so wenig wie möglich Speicherzugriffe. Auf der linken Seite muss er nämlich das erstmal in einen anderen Speicherbereich kopieren und habe damit dann erstmal etwas längeren Code, diese Umkopieraktion und auch noch Speicherzugriffe. Was ich auf der rechten Seite im Idealfall, das funktioniert nicht immer, aber dann eben halt nicht habe, weil er vielleicht diese 8-Bit dort oder dieses eine Byte schon in irgendein CPU-Register legen konnte. Call by Reference. Kennt ja jeder, ne? Ist besser als Call by Value. Eigentlich eine logische Geschichte, widerspricht sich jetzt allerdings wieder mit der Geschichte, die ich davor gesagt habe. Wenn man Call by Reference macht, dann funktioniert das natürlich nur mit globalen Variablen, beziehungsweise die Variablen, die eine Stufe höher deklariert sind. Aber der Effekt bei der Geschichte ist eben halt, Call by Value muss im Prinzip wieder Speicherbereich in der Prozedur freigeschaufelt werden, muss irgendwas umkopiert werden, was alles wieder Code bedeutet, Laufzeit bedeutet und auch Speicherzugriffe bedeutet. Währenddessen, wenn man Call by Reference, spart man sich dieses ganze Gedönse. Man muss dann aber eben halt wieder abwägen. Also es ist nur ratsam, das bei großen Variablen zu machen, weil der Effekt kann natürlich auch gegenläufig sein und zum Beispiel zu dieser Empfehlung vorher, lieber globale Variablen statt lieber lokale Variablen statt globale Variablen. Also man muss da wirklich auch ab und zu mal experimentieren. Wie groß wird meine Codegröße, wenn ich das so mache, wie ist mein Laufzeitverhalten? Also es ist immer wieder eine Geschichte, wo man auch mal experimentieren muss. Ja? Deswegen immer nur Empfehlungen. Das ist nicht irgendwo in Stein gemeißelt, sondern wirklich auch probieren. Constant Static. Gut, da erzähle ich jetzt nicht allzu viel, weil die Zeit langsam fortschreitet. Ist im Prinzip auch, also static wird die Variable zum Beispiel nur einmal angelegt und existiert zur ganzen Laufzeit. Wenn ich sie nicht static, dann wird es jedes Mal, wenn diese Deklaration, diese Definition kommt, wird immer wieder Speicher freigeschaufelt, die Variablen initialisiert, was bei static eben halt nicht ist. Hat auch noch ein paar andere positive Effekte, wenn man static Variablen in Prozeduren benutzt. Und Const ist ähnlich, also wird auch nur einmal angelegt und im Idealfall, wenn das Linker-Skript vernünftig ist, dann wird das auch aus dem Programmflash geholt, das Zeug, und nicht irgendwo erst abgelegt und kopiert und gemacht. Ja, das ist eine Geschichte, die eigentlich logisch ist, aber schnell ist mal irgendwo so hingerotzt im Programmcode ein int i, also eine i-Variable zu deklarieren und dann über ein Feld zu loopen, aber kann man in C eigentlich negative Indizes haben? Ja? Ja, nein, Keks?
Der Indizeoperator ist nichts als der Zeigerarithmetik.
Ja, aber kann der negativ werden, das ist ja das. Ja? Gut, aber mir ist noch kein Anwendungsfall untergekommen, wo ich einen negativen Index habe oder irgend sowas. Ja, aber ich schreibe doch nicht a minus 1 hin. Also a, Ecke, Klammer auf, minus 1. So wilden Code schreibt ihr? Ja, okay. Ja, bei ihm ist es entschuldigt. Ja. Ja, klar. Ja. Ja. Richtig, ich habe das ja jetzt auch schon so getürkt, das Beispiel, das ist davon ganz abgesehen, ja. Ja, aber wie gesagt, also mir ist es noch nie untergekommen, dass ich da A, Ecke, Klammer auf, minus 1 hingeschrieben habe. Und genau ist ja auch die Geschichte, das Feld ist nur 100 Zeichen lang oder was auch immer, wozu brauche ich da ein Int? Ja, also da würde auch ein Byte reichen, weil eben halt es eben halt gecastet werden muss oder was auch immer oder irgendwelche Grenzen abgescheckt werden müssen. Wenn man es vernünftig macht und sich auch Gedanken darüber macht, was ist der Wertebereich, der maximal angenommen werden kann, nach oben und nach unten hin, und das auch vernünftig so deklariert, dann kriegt man auch etwas schnelleren und kürzeren Code und damit werden auch die Wartezeiten länger. Ja?
Ja, ich frage mich ja eher solche Sachen wie das und die letzten zwei, das kann doch der Compiler im Optimierungsstep eigentlich alles selber machen.
Manche Compiler machen es, manche nicht. Das ist immer so eine Geschichte. Also klar, moderne Compiler werden es wahrscheinlich machen, aber es gibt ja nicht nur ein GCC. Ne? Also Bitmasken. Also ich finde Bitmasken eigentlich schön, weil man kriegt schönen Code daraus. Aber man muss sich dann im Klaren sein, was passiert denn da eigentlich unterlagert, wenn man so einen Code schreibt und was muss der Compiler eigentlich da draus machen, um auf so eine Bitmaske zuzugreifen. Also das sind dann schon irgendwelche komischen Schiebeoperationen, Maskenoperationen, um da dieses Bit daraus zu bekommen. Also das ist irgendwo Code, der generiert wird vom Compiler, egal wie optimal er jetzt arbeitet oder nicht. Viel, viel besser ist es eben halt, habe ich jetzt Bitmasken gesagt? Bitfelder meine ich. Und viel, viel besser ist es, mit Bitmasken zu arbeiten, wo man im Prinzip schon vorgibt, welches Bit man aus dem Byte meint. Also diese 1, 2, 4, das ist jetzt nicht wahlweise gewählt worden für diese Defines, sondern das ist eben halt das 0. Bit, das erste Bit, das zweite Bit, also die Dezimaldarstellung dafür. Und wenn man dann eben halt eine OR-Verknüpfung macht oder ein XOR oder ein UND, dann kommt man eben halt auch genau auf die Stellen. Und gerade Status oder gleich S1 oder S2, das kann der Compiler sogar schon zusammenfassen und würde da wahrscheinlich eine konstante 3 hinschreiben. Ja, also S1 und so eine Geschichte. Also das sollte man vielleicht tunlichst vermeiden, irgendwo Bitfelder zu benutzen, obwohl der Code schöner aussieht. Da hinten ist eine Frage. Bei der rechten Seite meinst du jetzt?
Bei Status ist das Vorregister.
Ja.
Wenn man das einzeln macht, das zweite Teil, macht man zwei Assembler-Befehle raus. In der Konstruktion macht man vier.
Ja. Also, das ist auch ein wichtiger Hinweis. Man sollte sich auch mal das Assembler-Programm, was da irgendwo rausfällt aus seinem C-Code, sollte man sich ab und zu auch mal angucken. Nee, ist schon richtig. Das kann schon passieren, auch je nach Assembler. Beziehungsweise Compiler, dass er da mehrere Befehle für einführt, ist richtig. Genauso auch Schieboperationen passiert, ähnliches Zeug. Deswegen der Hinweis ist schon ganz gut. Schaut euch auch ab und zu mal den Assembler an und vielleicht kann man den auch mal austricksen und muss vielleicht mal eine Zeile mehr hinschreiben, das ist schon richtig, ja.
Ich hätte noch eine Einladung zur Folie 29, Static-Variable. Static-Variable wird in der Regel als globale Variable angelegt und braucht einen längeren Zugriff.
Man kann sie auch. Also man kann es auch lokal machen, static.
Ja, das heißt,
ach so, okay, so rum meine, ja, okay. Ja. Mhm. Okay. Gut. Letzte. Das fand ich zum Beispiel erstaunlich, aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist das eigentlich logisch. Man sollte in Vorschleifen lieber rückwärts statt vorwärts zählen. Seitdem ich diese Geschichte dann gelesen habe und auch mal drüber nachgedacht habe, warum, seitdem mache ich es auch so. Der Effekt bei der ganzen Geschichte ist nämlich, wenn ich nach oben zähle, also inkrementiere mein Indiz oder meine Vorvariable, dann muss er immer nach der oberen Grenze abfragen. Also in dem Fall vielleicht die 10.000 oder wenn ich der Meinung war, da mal eine 512 hinzuschreiben, dann muss er auch nach dem 512 abfragen. Sehr, sehr viele Compiler- bzw. Assembler-Befehlssätze kennen einen Befehl, springe, wenn 0. Ja? Damit muss er diese obere Grenze nicht mehr abfragen, sondern man zählt einfach runter und wenn 0 ist, dann ist 0 und dann gibt es genau einen Assembler-Befehl bei sehr, sehr vielen Befehlssätzen und kann dann rausspringen.
Das ist aber auch nicht unkonventionell, weil es gerade die Prozessoren, die beim Caching die Daten besser cachen können, wenn du sie von vorne nach hinten abfragst.
Ja, wir reden aber nicht über Prozessoren, die irgendwie cachen, sondern wir reden über Mikrocontroller.
Ja, Mikrocontroller ist mittlerweile auch.
Okay, gut. Jetzt wieder gesagt, immer erstmal ausprobieren. Ja, also klar, jede Architektur ist vielleicht irgendwo ein bisschen anders. Nicht alle Empfehlungen, die ich jetzt hier gerade so angebracht habe, sind vielleicht bei diesem einen speziellen Chip jetzt das Nonplusultra, sondern einfach, man muss es wirklich ausprobieren oder auch mal sich den Befehlssatz in dem Fall mal angucken, gibt es da überhaupt. Oder sagt der Hersteller, ist es vielleicht besser, dort vorwärts zu zählen, weil es gecached wird und so eine Vorhersage gemacht wird. Man muss wirklich auch mal Datenblätter lesen und wirklich auch was ausprobieren. Ja, kontrolliere ich jetzt nicht nach. Mag sein, wenn du es sagst, dann ist es so, ja. Ja, okay, stimmt. Ja, gut, ja. Ich hab mir auch keine Gedanken über diesen Code dort gemacht. Ich habe es auch natürlich nicht ausprobiert, was da jetzt im Quelltext steht. Ich habe es so hingetürkt in irgendeiner Art und Weise, dass man zumindest sieht, was gemeint ist. Okay, Fragen bis hierher kamen jetzt eigentlich schon. Verbrauchen wir mal die letzten 5 Minuten noch für die Geschichte. Der letzte Punkt, wie lange hält denn überhaupt so eine Batterie, wenn man bestimmte Kriterien, Parameter einhält? Weit verbreitete Batterien wäre so eine AA-Zelle, eine Knopfzelle oder diese berühmte Fotobatterie in der dritten Spalte, die vielleicht manche Leute bei euch, von euch im Fotoapparat haben. Mit den verschiedensten Kapazitäten, was man in Amperestunden angibt. Bei der AA-Batterie sind das 2500. Ja, jeder kann lesen. Viel, viel interessanter ist eigentlich die Zeile, die da drunter ist. Kapazität bis zum Beispiel 2,55 Volt. Also wenn meine Schaltung nur bis 2,55 Volt arbeitet und danach der Mikrocontroller dann nicht mehr arbeiten kann, ist genau dieser Wert eigentlich mehr interessant. Ich kann 1,25 Amperestunden verbraten oder rausziehen aus der Batterie. Und der Rest ist eben halt just for fun, weil mein Mikrocontroller nicht mehr arbeitet. Bei anderen Batterien rechts sieht das ein bisschen anders aus. Die scheinen bis nach unten zu gehen, bis kein Strom mehr drin ist oder keine Ladung. Die Werte habe ich gefunden irgendwo. Ja? Habe ich mir nicht selbst ausgedacht und habe sie auch nicht selbst nachgemessen. Das sind irgendwelche Quellen, die ich da angezapft habe. Also ich finde das auch ein bisschen erstaunlich, dass man so eine Knopfzelle oder so eine CR123A bis nach unten auslutschen kann. Okay, aber mal nur jetzt, um die folgende Rechnung zu verstehen. Also das sind so die gängigen Kapazitätswerte von so Batterien. Selbstentladung ist auch klar, erzähle ich jetzt aber auch nicht weiter. Anwendungsszenario. Also ich habe da irgendwo eine Mikrocontroller-Schaltung, die 20 mA verbraucht. Im Schlafmodus verbraucht die, wenn man alles zusammenrechnet, vielleicht nur 1 Mikroampere. Kann man im Prinzip vernachlässigen erstmal für diese Rechnung. Ich benutze 2 AA-Batterien bis 2,5 Volt, also 1,25 Amperestunden. Und wenn ich dort 30 mA permanent rausziehen würde, also ohne in irgendeinen Stromsparmodi zu gehen, komme ich ein bisschen mehr als auf 41 Stunden und dann ist die Batterie alle. So, wenn ich jetzt aber sage, okay, 0,5 Sekunden arbeitet das Ding und 60 Sekunden schläft das Ding, dann kommen wir, die Rechnung ist ein bisschen merkwürdig, ich gebe es zu, aber ich fand es so schön, dann wird eigentlich nur 0,83% einer Stunde gearbeitet mit der Batterie oder wird Strom rausgezogen. Und wenn man das dann irgendwie so alles zusammenrechnet, dann komme ich auf knapp 7 Monate. Ja, und das ist schon, glaube ich, ein recht großer Sprung zwischen 41 Stunden, also knapp 2 Tagen, oder 7 Monate. Ja. Mal auf die Batterietypen angewandt, die wir da in dieser Tabelle gesehen haben. Also ganz links, das ist jetzt die Rechnung, die davor war, mit den gleichen Parametern, also 30 mA und 0,5 und 60 Sekunden. So eine Knopfzelle würde immer noch länger als 1 Monat halten, wenn man so den Strom dort rauszieht und die Stromsparmodi benutzt. Und so eine Fotobatterie, die würde sogar über 8 Monate halten. Wenn man jetzt ein bisschen an den Parametern rumspielt und sagt, okay, ich verschiebe dieses Verhältnis zwischen aktiv und schlafen, diese 0,5 ist dort in der Mitte. Wenn ich es schaffe, durch kürzeren Code und effizienteren Code diese Aktivzeit weiter zu verringern, komme ich da bei 0,1 schon irgendwo bei 35 Monaten raus. Das sind 3 Jahre ungefähr. Also ich finde das schon irgendwo beachtlich. Und ja, wenn man so ein bisschen an seinem Code rumdreht, dann ist das auch realistisch, dass man so eine Zeit noch irgendwie erreicht. Nach hinten hin ist auch klar, je länger ich da irgendwo im Aktivmodus bin, desto weniger hält meine Batterie. Nein, es ist jetzt Selbstentladung und auch das, was er im Schlafmodus verbraucht. Das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, sage ich einfach mal. Ja, also es ist einfach mal nur jetzt Überschlag mit allen angrenzenden Themen mal rausgenommen, also wirklich, damit man es nur plakativ irgendwo sieht. Klar, man muss natürlich Selbstentladung, so eine Geschichten, muss man damit einrechnen, wenn man vernünftig dann rechnet. Aber es geht ja eigentlich nur erstmal ums Prinzip, um die Tendenz. Hier ist im Prinzip die Tendenz mal angezeigt, wenn ich es schaffe, meiner Schaltung noch weniger Strom zu verbrauchen, komme ich dann plötzlich auch auf Werte. Gut, also es ist ein bisschen unrealistisch, von 35 mA oder von 30 mA auf 5 mA runterzugehen. Aber okay, ich bin gleich fertig. Gut, eine Geschichte noch, Photovoltaik, also Energy Harvesting, habe ich jetzt überhaupt nicht erwähnt, aber wenn man es schafft, noch diese Energy Harvesting-Geschichten da noch mit reinzunehmen, dann kann ich da auch einen Akku ranknallen, ein Solarpanel und werde dann wahrscheinlich auch irgendwo auf 10 Jahre kommen. Ich überspringe jetzt einfach mal diese Folie, um genau das hier noch zu zeigen. Das ist jetzt mal so eine reale Messreihe mit dieser Funkbrücke. Man sieht ungefähr, dass es schon 7 Monate sind. Also die Randbedingungen stehen da oben, 35 mA mit so einem ähnlichen Aktiv-Inaktiv-Verhältnis, wie wir es jetzt auch bei der Beispielrechnung hatten. Und da sind 3 AA-Batterien drin. Erstmal hat mich erstaunt, das ist kein Low-Power-Mikrocontroller, den ich da benutze, sondern das ist ein ganz normaler Mega 8. Also dass der noch bei 2,9 Volt arbeitet, das hat mich schon mal ein bisschen erstaunt. Und man sieht aber, man kommt auf die 7 Monate. Also mittlerweile geht das Diagramm auch jetzt schon bis hier irgendwo. Ich habe das irgendwo vorige Woche nochmal abgezogen. Und also das sind wirklich schon reale Werte, die man erreichen kann, wenn man gewisse Empfehlungen, Randbedingungen in Betracht zieht und das auch irgendwo ein bisschen berücksichtigt.
Diese Aussetzer, sind das irgendwie Fehlmessungen,
oder? Da ist mein Server down gegangen. War genau über Weihnachten. Ja, es war genau eine Woche und der Server, der dahinter stand, war der Meinung, seine Festplatte zu schrotten. Und okay, gut. Informationsquellen kann ich immer nur sagen, Datenblätter lesen. Der Link da drunter, der ist noch nicht ganz vollständig, den habe ich noch nicht ganz aufgebaut. Aber meine Idee dabei ist, dass diese Beispiele, die jetzt da so ein bisschen im Quellcode sind und ein bisschen verbessert mit den Hinweisen von heute, sollen da ein bisschen erscheinen. Und danke für die Aufmerksamkeit. Und wer Lust hat, kann um 14 Uhr in diesem gleichen Saal nochmal kommen.